312. Mal begrüßt euch der Sneakpot und zum ersten Mal muss die Folge ausfallen. Wir haben ernsthaft keine Karten für die Sneak bekommen und haben somit auch keinen Film zu besprechen. Mit mir hier ist der, der versucht hat, in die Sneak zu gehen, Robert Krüger.
Hallo. Und der, der nicht dabei war, Stefan Giesbert.
Hallo. Und jetzt sagen wir Tschüss und vergesst nicht, wenn die Folge erscheint, sind es noch 2 Tage. Bis der Robert Geburtstag hat.
Bis ich Geburtstag habe. Ja, das ist traurig, aber tschüss.
Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao. Na, wollen wir nicht so sagen, ne?
Das waren die 2 Sekunden zu lang, genau.
Ist aber auch blöd, weil die Leute sehen ja auf ihrem Player-Dings, dass die Datei viel größer ist.
Ja.
Das funktioniert ja irgendwie nicht so richtig, der Gag.
Wir hätten vielleicht noch länger Pause. Ja, oder wir hätten so richtig so, nicht nur Stille, sondern so nichts reinschneiden.
So wie bei so einem, Bonus-Track auf CD früher, die Älteren werden sich erinnern.
Ja,
vielleicht. Und dann so 18 Minuten cool. Stille vorher, bevor es dann weitergeht mit irgendeinem Song, den eh keiner hören wollte.
Ja. Ja, oder dass man am Anfang vom Sneakpot zurückspulen muss. Wenn man die Folge hört. Kann es gehen?
Ich fürchte nein.
Wir sollten mal eine Mail an die Freunde von Auphonic schreiben.
Dass sie irgendwie invertierte Bits erfinden müssen.
Ja, die sollen das mal machen. Wir hätten folgende Idee, lieber Tim Brindler. Wir möchten am Anfang unseres Podcasts, dass man zurückspult, damit man einen Hidden Track hören kann.
Aber die Herren von Auphonic sind doch nicht der Herr Brindler, das ist doch der Georg aus Österreich.
Ja, aber im Endeffekt ist alles der Tim Brindler, was in Deutschland Podcast macht. Und nicht Timo Hetzler oder Annik Rubens ist. Und nicht, oder nicht aus München, sagen wir es.
Oder nicht der Sneakpot. So, jetzt mal, was haben wir denn heute für ein Thema?
Du warst, liebe Hörer, das ist wirklich tapfer. Also heute ist Montag, das heißt gestern, wenn ihr die Folge direkt hört, 3 Tage bevor der Robert Geburtstag hat. Und irgendwie ist es am Wochenende nicht gelungen, eine Folge aufzunehmen. Was ist deine Entschuldigung?
Ich bin versumpft hier und da. Nee, es war einfach niemand, der mit mir aufnehmen wollte. Ha, ich bin total unschuldig. Ha.
Ja, ich bin Patenonkel geworden.
Das ist zumindest eine einigermaßen taugliche. Also, nee, warte mal, stopp. Du bist nur Paten geworden. Onkel warst du schon.
Ja, also wenn die Tochter von meiner Cousine meine Nichte ist.
Frag mich doch sowas nicht, keine Ahnung.
Ja. Ja, also Pate, genau.
Ja, das ist nicht so gut, wie wenn da jetzt ein neues Kind auf die Welt gekommen wäre.
Also wenn man, ja, aber dann hätten wir auch nicht den ganzen Sonntag gefuttert und getrunken und gegessen.
Ach so, und darauf hattest du es abgesehen.
Ja, es ging morgens um 9:30 los.
Verstehe.
Endete um 5, also für mich um kurz vor 5, weil ich dann ins Training musste. Und es gibt nichts Schöneres, als vollgefressen ins Training zu gehen, das kann ich mal sagen.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Nee, also es gab am Wochenende, haben wir es einfach nicht hinbekommen. Und dann drohte sich an, dass wir jetzt hier Montagabend sitzen zum Sneakpot-Geburtstag. Wir sind ja 6 Jahre alt geworden.
Ja. Was trinkst du eigentlich anlässlich dieses hohen Feiertages?
Im Moment nur Wasser, aber ich habe hier eine Flasche stehen, die werde ich jetzt aufschrauben. Das muss ich immer diese komische Kappe abmachen. Also die Kappe über der Kappe.
Lass mich raten, du trinkst das gleiche, was ich mir vorhin eingeschenkt habe, als ich dich heimlich mit rüber in die Bar genommen habe.
Was hast du dir denn eingeschenkt?
Millenario 15 Jahre.
Verdammt, ich habe tatsächlich dasselbe.
Cheers.
Cheers, warte mal, ich habe noch nicht eingegossen. Ups.
Huch. Ist zu viel geworden? Oh, das tut mir aber leid.
Quatsch, könnte ja niemals passieren. Millenario 15 Jahre auf den Sneakpot.
Ja, zum Wohl.
Cheers.
Anstoßen das krasse jetzt nicht. Vor was?
Das können wir jetzt nicht, weil das ist ja eine Skype-Verbindung, wie vielleicht, haben wir noch gar nicht gesagt.
Ja.
Oh. Naja. Okay. Du wolltest gerade irgendwas sagen mit 15 Jahren.
Nicht 15 Jahre, der Millenario ist 15 Jahre, der Sneakpot ist 6 Jahre. Ja. Ich weiß noch, wie ich bei den ersten Sendungen ganz schön aufgeregt war, als wir da saßen, auch eine Skype-Verbindung aufgebaut haben, die noch brüchiger war als die heute und auch qualitativ noch nicht ganz so hochwertig.
Ja, als ob wir heute hochwertig wären. Naja gut, es klingt schon besser. Es klingt schon deutlich besser als damals.
Ich habe hier so, das Zoom H2 stehen.
Mit so 7 Euro Headsets damals, das war schon,
ja,
es war grotesk, sagen wir es einfach, wie es ist.
Ja, aber wir haben angefangen und wir haben seitdem keinen Tag Pause.
Richtig.
Keine Woche Pause, natürlich.
Da sich das androhte, dass wir zu unserer Geburtstagssendung, ich spiele nachher auch noch alle Audioboosts, die uns erreicht haben.
Haben uns Audioboosts erreicht?
Machen wir doch meinen Gag nicht vorher kaputt.
Ach so.
Ich werde sie alle spielen, hintereinander weg. Es wird einigermaßen schnell gehen. Dachte ich mir, das kann nicht ohne Film abgehen, also habe ich mir noch einen Film angeschaut. Und,
Tapper, wir haben heute Mittag, während wir auf der Arbeit waren, ist das dann eigentlich bezahlt? Das dürfen wir gar nicht sagen. Gell? Also wir haben jedenfalls telefoniert irgendwann in unserer Mittagspause.
Genau, so gegen 17.30
Uhr. Ach, da hatte ich ja schon Feierabend. Das tut mir, ja, deswegen. Hat dann der Robert gesagt, so, ja, dann gucke ich jetzt noch schnell einen Film. Dann hat er sich dahinter geklemmt und den Film geguckt und zack, und 10:30 war er fertig und jetzt fangen wir an aufzunehmen. Es ist, oh Gott.
Meine Uhr hat sich ausgeblendet, weil der Reaper oben so breit ist in der Menüzeile. Das sehe ich meine Uhr nicht mehr, ist total blöd.
Gerade da hat es Dung gemacht, ist irgendwas bei der Aufnahme kaputt?
Nein, bei mir läuft alles.
Okay,
ist gut, alles gut. Lass dich nicht verwirren.
Naja.
Also ich habe was geguckt und zwar habe ich geguckt, mit Colin Farrell, Brügge sehen und sterben. Den wollte ich sowieso schon mal sehen. Den habe ich damals irgendwie verpasst. Und dann habe ich...
Ich meine, der kam in der Sneak.
Ja, aber da war ich nicht da. Und dann habe ich gesehen, dass der zum einen ganz gut bewertet ist und zum anderen hatte ich schon von ganz vielen Leuten immer gehört, so, ja, Brügge sehen und sterben. Oder wenn der Regisseur, der hat neulich, hatten wir 7 Psychos. Das ist der gleiche Typ. Da kam das wieder zur Sprache. Ja, das ist ja der Typ, der Brügge sehen und sterben gemacht hat. Und alle sagen immer so, alle haben immer so dieses, ja, das ist dieser Film, der ist so toll. Und zumindest wirkte das auf mich so. Vielleicht haben das auch gar nicht alle gesagt und ich habe immer nur so selektiv wahrgenommen, was ich wahrnehmen wollte. Wie auch immer. Den habe ich vorhin auf der Liste gesehen, dass der da noch in meiner To-Watch-List drin war. Und dann habe ich den rausgepickt und habe ihn mir angeschaut. Vor allem, weil er auch nicht so fürchterlich lang ist, 107 Minuten.
Oh, das ist das.
Ja, aber was Kürzeres findest du ja heutzutage kaum noch. Also 90, ja. da musst du ja schon lange suchen, bis du mal einen findest.
Das ist ja meist Animation.
Eher findest du ja dann was 120 hat, das ist einfach zu finden. Aber gut. Also Brügge sehen und sterben. Worum geht's? Kurz gesagt, Colin Farrell ist ein irischer Killer, lebt in London. Zumindest im Beginn des Films ist er Killer in London und macht einen Hitjob oder wie die es in der Szene nennen. Und das geht fürchterlich schief. Also es läuft was schief. Und was will ich jetzt erstmal nicht verraten. Von seinem nächsthöheren Boss wird er dann zusammen mit seinem Kollegen sozusagen erstmal aus der Schusslinie genommen. Und das heißt also, passt mal auf, haut mal ab nach Brügge und wartet dort, bis ich euch anrufe und euch weitere Instruktionen erteile. So, jetzt fahren also Colin Farrell, spielt einen Typen namens Ray und Brendan Gleeson, sein Kollege, so ein dicker Schauspieler, den kennt man, wenn man ihn sieht, aber so richtig kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen, woher, aber wenn du das Gesicht siehst, dann sagst du, ja, den kenne ich. Und
ja, genau.
Die Hörer schon.
Ja.
Der heißt Ken in dem Film. Also Ray und Ken fahren nach Brügge und Ray ist so ein bisschen, also Colin Farrell ist so ein bisschen ein schlichtes Gemüt und kann sich, erstmal belastet ihn das noch, wie das schiefgegangen ist und zum anderen kann er sich überhaupt nicht daran freuen, dass das jetzt irgendwie, dass Brügge so eine absolut pittoreske Mittelalterstadt ist mit wunderschönen Gebäuden und alten Kirchen und Kanälen und es ist wirklich alles sehr, sehr hübsch und beschaulich und man kann sich da ganz viel angucken und kann so eine Kanalrundfahrt machen und all solche Dinge und Ken geht da so voll drin auf und versucht den Ray so ein bisschen mitzuziehen, so nach dem Motto, erstens dürfen wir hier nicht auffallen, zweitens, wir haben jetzt sowieso Auszeit, also können wir auch das Beste draus machen und versucht ihnen dann so ein bisschen so das Kulturprogramm beizubringen. Und der andere, das ist ein Scheißkaff, das ist die totale, was sollen wir hier, was soll denn das? Und länger als einen Tag oder maximal zwei halte ich hier nicht aus. Und das ändert sich dann ein bisschen, als er an einem Filmset eine junge Dame kennenlernt, die er zuerst für eine Schauspielerin hält, das stimmt dann nicht so ganz. Und die verdreht ihm so ein bisschen den Kopf und er ihr und dann kann er sich doch vorstellen, da zu bleiben. Und irgendwann kommt eben auch dieser Anruf von ihrem Boss, der wird von Ralph Fiennes gespielt. Der ruft dann aus London an und erteilt dem anderen, also Ken, einen neuen Job, über den ich jetzt ganz sicher nichts sagen darf. Aber der neue Job ist, also Ken, der den ausführen soll, stellt er vor Probleme. Und Ray schwebt mittlerweile mit seiner Madame und dem üblichen Streitigkeiten, die er eigentlich immer und überall anfängt, wo er rein und raus geht, fängt er an, sich langsam an Brügge zu gewöhnen und hinten raus dreht das anständig ab. Also der Boss kommt dann später auch noch nach Brügge und spätestens da fliegt dieser Film dann davon.
Wird das eine Komödie oder?
Das ist ganz schwer zu sagen. Das ist am Anfang eher eine zwischen ihm und der Lady so ein bisschen eine Liebesgeschichte. Zwischen den beiden anderen ist es so eine vorsichtige Gangsterkomödie, aber so richtig lustig in dem Sinne, dass du dich kaputt lachst, ist sie nie. Also sie hat so humoristische Elemente, aber eigentlich ist das schon eher so auf das Zwischenmenschliche und wie die beiden so ticken und wie er damit umgeht, dass es der Job nicht so gut gelaufen ist und was ihn da belastet. Und später raus, hinten wird es eine ziemlich schwarzhumorige Action-Nummer. Also Okay. Es ist so, der schwebt so zwischen, ich kann ja nicht so richtig sagen, in was ich den einordnen würde als Genre. Also in IMDb steht Comedy, Crime, Drama drin. Und das, diese drei Dinge trifft er. Also die Love Story ist vielleicht noch das Kleinste dabei, aber Comedy leitet dich fehl, Drama würde dich auch fehlleiten, aber die Kombination, die trifft es schon irgendwie.
Okay.
Also der meint das alles nicht so 100% ernst, aber der ist auch nicht so, dass er Fingernägel kauen spannend wäre. Oder fürchterlich betrüblich traurig, aber der regt schon so ein bisschen zum Denken an manchen Stellen und er ist auch mal immer mal wieder witzig und er hat so herzliche Gemeinheiten.
Also rundherum unterhaltsam, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand ihn wirklich schön. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, denen die ruhigen Passagen vielleicht zu ruhig oder zu zerlabert. Also das gibt so Passagen, wo er wirklich so dieses Beschauliche von Brügge uns so ein bisschen näher bringen will. Und ich kann mir schon vorstellen, dass einem das irgendwann auch auf der Leinwand und die Dauer, die das in dem Film auch einnimmt, teilweise zu beschaulich wird.
Dann gibt es hattest du das Gefühl, dass der von Brügge gesponsert wurde? Sieht er so aus wie, okay, da ist die Stadt Brügge, die jetzt mal einen Film über sich haben wollte und schmeißt einfach mit Geld an diese Filmgesellschaft, damit die da mal was...
Den Gedanken habe ich nie, der ist mir während des Films nicht gekommen. Wenn ich den jetzt so drüber nachdenke, keine Ahnung. Also Brügge wird ein paar Mal beleidigt da drin als das letzte miese Scheißkraft, aber es wirkt sehr, sehr schön. Also das schon.
So beschaulich aussieht und so.
Also wird auch ein bisschen als hinterwäldlerisch dingst und irgendwann erklärt dann gegen Ende des Films Ralph Fiennes auch. Also Brügge wäre wirklich super, wenn es irgendwo gelegen, wenn es nicht in Belgien wäre. Irgendwo wäre, wo es besser gelegen ist. Aber auf der anderen Seite kämen dann auch die ganzen Touristen, würden es angucken wollen, dann wäre es auch wieder kaputt. Das ist so ein Fazit, was er über die Stadt in so einem ruhigen Moment oben auf dem Kirchturm fällt. Ich habe den Gedanken tatsächlich nie zu Ende gedacht, ob das sein könnte. Da weiß ich nicht. Das ist pure Spekulation, aber insgesamt kam mir zwischen dem Film mal der Gedanke, ja, da war ich auch noch nie. Wenn ich da mal vorbeikomme, dann schaue ich mir das mal an.
Ja, dann hat es sich ja schon gelohnt. Und ich glaube, da bist du nicht der Einzige.
Ja, na jedenfalls,
also, Schluss. Ich habe so das Gefühl, wenn irgendjemand das darüber redet, so, oh, Brügge, ja, ich habe da diesen Film gesehen. Oh, ich möchte da unbedingt mal hin. So, okay, dann hat es schon funktioniert.
Also da wirkt New York oder Paris in den meisten Filmen dann doch anziehender als dieser Film jetzt so richtig schmackhaft macht dir der Brügge nicht, aber.
Okay.
Also jetzt nicht so, dass du da irgendwie. Bitte?
Ich war schon mal in Brügge.
Und wie fandst du Brügge? Bist du gestorben? Nein, du lebst noch.
Ja, ich hab's überlebt. Ich glaube, da war ich 11.
Also. Also der böse Gangsterboss Harry.
Es kann sein, dass es da noch die DDR gab. Also schon ein bisschen. Fiennes
Rolle sagt, dass sie zuletzt 7 war, als sie da war. Und sich da sehr genau dran erinnert.
Nee, ich glaube, ich war 11 oder 12.
Nun ja.
Ja.
Also es ist echt ein bisschen schade, dass ich über den hinteren Teil des Films nicht so viel reden kann, weil ich sonst die Geschichte verraten würde. Aber
du würdest aber gerne, und weil es dich unterhalten hat.
Ja, genau.
Okay.
Und ja, wie gesagt, zwischendurch, also Comedy ist schon auch drin. Vor allem dieser komische, glatzköpfige Spinner, Ex-Freund von der hübschen Blonden. Der ist so, der und der Zwerg. Das sind jetzt so Teaser-Brocken, die ich dir hinwerfen kann.
Okay. Sein Zwerg. Hast du den Trailer mal gesehen?
Ich habe den Trailer gesehen, ja. Der Trailer lässt es. Ja. Das ist sehr, ich kann mich nur noch an den Trailer erinnern zu den Zeiten, wo er im Kino gelaufen ist. Also sehr lange her. Der Film war 2008. Also.
Ja. Wenn er 2008 in der Sneak lief, dann müssen wir den.
Ja, der lief in der Sneak, während wir immer in der Kino 10 Sneak waren. Da bin ich mir ganz sicher, aber wir haben ihn halt verpasst. Ja. Da waren wir halt nicht da. Dann war dann halt irgendwie nur Christoph und Björn oder so.
Stimmt, da hat der Christoph noch nicht mitgepodcastet.
Doch, hat er.
Quatsch, da war der Christoph in Norwegen Anfang 2008.
Wir werden das jetzt nicht ergründen, glaube ich. Nicht während der Sendung.
Nee, das schaffen wir, glaube ich, nicht. Aber vielleicht kann sich einer unserer Hörer daran erinnern. Mensch, das war doch Folge 34. Da habt ihr gesagt, in der Sneak kam Brügge Segen und Sterben und ihr wart nicht da, weil ihr... Oh, vielleicht war das auch der Tag, wo wir auf dem Konzert waren, wo Folge 2 hätte kommen sollen.
Folge 2 ist 2007 gewesen.
Ja, aber wenn der 2008 erschienen ist, kann auch 2007 das nicht gekommen sein.
Keine Ahnung.
Ja.
Wie gesagt, wir werden das in der Sendung nicht ergründen. Was kann ich noch sagen, um diesem Film gerecht zu werden? Es gibt ein paar Stellen, die zu zerlabert sind. Okay. Also so ein paar längere Dialoge, wo es so ein bisschen Tarantino-esk rüberkommt. Was da zumindest im Deutschen hilft, ist, dass die Stimme von Ralph Fiennes gesprochen wird von dem Typen, der normalerweise Gary Oldman spricht.
Okay.
Und ich habe kurz überlegt, so ich denke, dieses Gemecker von dieser Stimme, das kommt dir so bekannt vor, woher kennst du das? Dann habe ich die Augen zugemacht und ich hatte sofort den Commissioner Gordon von Batman und gleichzeitig Zorg von Fünfte Element. So, ich wirklich, das war ein sehr faszinierender Effekt. Ich habe die Augen geschlossen und eine Sekunde, nachdem ich die zugemacht habe, kamen diese beiden Figuren so, zack, das hat keine Sekunde gedauert, bis ich wusste, wo diese Stimme her ist. Das ist so prägnant. Ich musste nur kurz dieses Bild von Ralph Fiennes loswerden und deshalb die Augen zumachen. Und dann waren sie da. Dann war sofort Gary Oldman mit zwei Rollen vor mir und dann dachte ich, ja, alles klar, jetzt weiß ich, wo die Stimme her ist. Ja. Ja, das rettet's ein bisschen. Der meckert so schön. Ja.
Okay.
Und es ist blutig gegen Ende. Aber es kann man gut wegstecken. Also ist jetzt nicht so. Es ist zumindest so fast schon Comic-blutig. Also
ein bisschen übertrieben. Ein bisschen
ja, wenn dann geschossen wird und Köpfe wegfliegen, dann auch richtig. Also. Ja, aber in dem Trailer ist zum Beispiel das Einzige, woran ich mich erinnere in dem Trailer, ist diese Szene, wo die beiden, die jetzt gleich sich in eine Schießerei verwickeln mögen, einer ist oben am oberen Ende einer Treppe in einem kleinen beschaulichen Hotel und der andere ist am unteren Ende der Treppe. Und sie können sich beide nicht sehen, weil sie beide hinter so einer Ecke stehen, aber sie können miteinander reden, indem sie da hoch und runter rufen. Und in der Mitte auf der Treppe sitzt die Hotelbesitzerin und weigert sich, die ist außerdem schwanger, und weigert sich aus dem Weg zu gehen. Und dann diskutieren sie so über ihren Kopf hinweg und sie beschließt dann irgendwann nach der Diskussion, ihr seid doch völlig bekloppt. Und das ist dann so, das ist wirklich so das Fazit, wo du denkst, so, ja, okay, sie haben irgendwie beide sind sie so Gentlemen, dass sie da nicht mit reinziehen wollen. Und sie sagt aber auch, das ist mein verdammtes Hotel, verpisst euch und ich gehe hier nicht weg. Und dann beschließen sie ganz gentlemanlike, dass sie diesen Krieg woanders fortsetzen müssen. Und wie sie das jetzt am besten anstellen, dass keiner davon jetzt einen Vorteil zieht, dass sie in Ruhe dann woanders weitermachen können. Und das schüttelt sie dann ein bisschen den Kopf. Und das ist so ein bisschen der Humor. Also es ist jetzt nicht so Schenkelklopfer, Wegschrei-Humor, der ist eher so fein nuanciert, okay. Aber das ist trotzdem, es verfehlt seine komische Wirkung an der Stelle dann auch nicht. Aber der Trailer leitet mit dieser Szene, wenn du denkst, dass der ganze Film so lustige Sprüche wären, Schießereien ist oder so, dann bist du völlig fehlgeleitet. Die ganzen ersten 60% sind sehr viel mehr Zwischenmenschliches. Aber okay. Wirklich schön. Also es hat wirklich Spaß gemacht, dem zu folgen. Also ich fand ihn gut. Angelaufen ist er übrigens am 15. Mai, damit war es nicht Folge 2. Außerdem ist, ja.
So. Ja, wer weiß.
Ich würde dem mal jetzt, obwohl das ja nicht der Sneakfilm war, gebe ich jetzt mal trotzdem Punkte und ich gebe 8.
Okay. Also doch eine durchaus deutliche Empfehlung.
Ja. Also ich wurde da nicht enttäuscht. Von dem, was ich so gehört hatte, kann ich dem jetzt mich anschließen und sagen, Brügge sehen und sterben. Man muss Brügge sehen und sterben gesehen haben, man muss nicht sterben, wenn man Brügge gesehen hat. Zumindest nicht zwangsläufig. Du bist ja der beste Beweis.
Ja, natürlich. Was?
Ob man sterben muss, wenn man Brügge sehen und sterben gesehen hat?
Ich glaube nicht. Es haben genug Leute schon im Richtig. Nachhinein darüber berichtet.
Vielleicht hat das so eine verzögerte Wirkung. Wer weiß.
Ja, sterben müssen wir alle.
Oh, jetzt wird's philosophisch. Nee, lassen wir das. Nächstes Thema auf der Agenda unserer Sendung, die schon in der Anmoderation zu Ende war.
Übrigens, ich habe mal nachgeschaut bei unserem Hörer Bull Lion. Ich finde trotzdem Bull Leon viel schöner. Er kriegt er 9 von 10. Er ist entzückt, möchte ich sagen.
Das heißt, du hast jetzt gerade andere Filmkritiker-Blogs hier rangezogen, um zu gucken, ob ich dir Unfug erzähle.
Ja, das würde ich nie machen.
Bitte. Ich weiß das schon einzuordnen, Herr Giesbern.
Alles wie immer.
Was steht dann noch so auf dem Zettel?
Welchen Film hast du gerade besprochen?
Ich vergessen.
Ach so, gut.
weiter im Text. Diese Sendung muss ja auch nochmal weiterkommen.
Ja, anderes Text ist schon fertig.
Du tippst hier schon wieder Sachen in diesem Google-Dokument. Mir wird ganz schlecht.
Ja. Das ist der Folgentext.
Ach so, der wird hier on the fly.
Klug von mir, oder?
Sehr, sehr klug von dir.
Gestern, wir haben endlich mal wieder die Chance, über einen Tatort zu reden, den unsere Hörer, wenn sie die Folge diese Woche noch, also die in der Folge, wenn unsere Hörer die Folge hören in der Woche, wo sie erscheint, können sie sich den Tatort noch anschauen.
Sollten sie aber nicht tun, um meine Meinung mal vorab zusammenzufassen.
Echt? Ich fand ihn total super.
Ernsthaft?
Ich fand ihn richtig gut, ja.
Na, dann fang mal an. Erzähl, warum? Also worum ging's und wie fandst du ihn?
Ist Dortmunder Team. Das ist ein ganz eigenartiges Team. Da sind zwei junge Nachwuchskommissare, dann eine etwas ältere und einer, der so ein Problem mit dem Leben hat, der jetzt gerade neu in das Team reinkommt. Der hat auch irgendwie, oder nee, sie haben alle irgendwie Geheimnisse, wie auch immer, eine Geschichte. Er hat eine ziemlich negative Geschichte. Auch die Kommissarin, also seine direkte Partnerin, die auch immer auf eine sehr eigenartige oder ich finde das eine sehr interessante Art und Weise ermitteln. Also sie stellen sich immer sehr stark in die Rolle. Also er oftmals der Täter, sie das Opfer.
Method Ermittling,
sehr schön, das mag ich total, finde ich so super und ich finde auch ihn so toll. Irgendwie eine Schülerin aus einem Abendviertel wird ermordet aufgefunden und sie hat irgendwie versucht, aus diesem Viertel rauszukommen und da mit reichen Leuten unterwegs zu sein. So ganz kurz gefasst. Sie versuchen halt rauszukriegen, warum das jetzt wie wo passiert ist.
Warum die da im See treibt.
Ja, genau. Und jeder versucht halt auch noch so seine Agenda ein bisschen voranzubringen.
Also was ich interessant finde an dem an dem Tatort-Ermittlerteam, ist die Idee, dass der Dortmunder Tatort einer werden soll mit einem folgenübergreifenden größeren Handlungskonstrukt. Mhm. Also sie wollen sowohl diese Geschichte mit seiner Frau von dem Ermittler,
ja,
und dem Kind. Das kann man, glaube ich, sagen, die sind tot. Das ist ja gleich der Anfang des Films.
Und das kam mir schon in der letzten Folge vor.
Ja, eben, das ist ja der Punkt. Also das kam in der letzten Folge vor. Das heißt, du hast jetzt nicht nur, sagen wir mal, okay, auch die anderen Tatortkommissare haben irgendwie ein bisschen eine Geschichte. Man hat die schon 5-mal gesehen. Aber hier wird es tatsächlich einen Handlungsbogen geben, der sich über die Folgen spannen wird.
Genau.
Also eigentlich.
Wieso bei diesen klassischen amerikanischen Serien, wie das also im Moment ja ganz hip oder modern ist, dass man die so benutzt, dass man da eben einen ganz langen Handlungsstrang erzeugt und also die ermitteln jede Woche, gut, das ist halt dann wöchentlich eine Sache, und aber sie haben doch eben irgendwas Größeres, auf das sie auch noch hinarbeiten, oder manche Leute, die eben nur ihre eigene Sache noch erfüllen müssen, wie auch immer das dann aussieht.
Das Problem ist natürlich, das ist ja nicht ganz ungefährlich, sowas mit einem Tatort zu machen. Weil im Gegensatz zu einer normalen amerikanischen Fernsehserie, wo du jede Woche eine Folge raushaust, hast du hier, ich weiß nicht wie oft, 3 Folgen im Jahr oder so?
Ja, vielleicht 4, je nachdem.
Und da sind die Abstände natürlich schon verdammt groß. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du mal einen verpasst, ist halt auch gefährlich, ne? Mhm. Weil du kannst unter Umständen ja nicht, du guckst halt vielleicht immer mal Tatort. Wenn du jetzt ausgerechnet diesen einen verpasst, dann liegt ein halbes Jahr oder über ein halbes Jahr zwischen 2 Folgen für dich. Und dann hast du auch noch, und dann fehlen dir auch noch 30% der Geschichte, ja, für das komplette Jahr 2014 oder so. Mhm. Das ist dann schon fies, weil, also, das ist vielleicht auch ein Trigger für die Leute, dann eher wieder diese ARD Tatort-DVD-Sets zu kaufen, was die ARD ja doch ganz gerne hat, wenn man das macht.
Da würde es sich ja auch durchaus anbieten, die mal so um Block zu verkaufen. Also gerade bei solchen Sachen, wo es dann eben eine übergreifende Geschichte gibt.
Aber ist halt gefährlich. Also es könnte auch genauso gut kommen, dass dann irgendwann Leute diesen Tatort gucken, so beim Reinschalten sonntags mit der üblichen Erwartung. Ein Tatort fängt in der 0. Minute an und ist in der 90. zu Ende. Und dann passieren da Dinge, wo sie sagen, hä, ich verstehe kein Wort, was wollen die von mir, was ist das? Und so.
Weißt du, wenn ich du dann fand so jetzt diesmal war es gut eingefangen, also war irgendwie...
Ja gut, ist aber auch erst jetzt zweite, dritte oder so, ne?
Also, zweite, glaube ich,
sogar. Ja, also das ist ja noch harmlos.
Ja.
Wenn das mal der 9. ist oder so, dann weiß ich nicht, ob man das jedes Mal so gut eingefangen kriegt. Aber gut, das werden wir sehen. Das müssen sie ja noch beweisen. Vielleicht mal, was mich daran gestört hat. Erstmal finde ich die Rolle von ihm cool, aber so diese Anlage von wegen, ja, ich bin hier so der gestörte Dr. House-Typ und dann sehe ich auch noch fast genauso aus.
Das ist schon sehr hausig, gell?
Ja, das fand ich so ein bisschen seltsam. Dann sitze ich so unter meinem Schreibtisch und mache da irgendwelche komischen Dinge oder hinter meinem Schreibtisch. Und auch sonst bin ich aufbrausend, seltsam, unnahbar und aber irgendwie der geniale Ermittler. Also, okay. Sie finde ich noch am okaysten. Die Kameraführung finde ich grausam. Dieses dauernde Gewackel. Also wirklich furchtbar. So der Kameramann kann das überhaupt nicht ruhig halten. Also er muss in jeder Szene muss er irgendeinen Scheiß machen. Und dann dieses junge Pärchen mit diesem Nora Tschirner Lookalike.
Das ist doch Sybil Kickley.
Ist sie das?
Mhm. Ich glaube schon.
Ich glaube nicht.
Ich werde das googeln.
Kannst du es bitte mal googeln, weil ich glaube, also wenn sie es ist, dann habe ich sie nicht erkannt. Asche auf mein Haupt. Aber warum grinst die in allen Szenen? Warum sitzt die in einem Verhör, wo darüber geredet wird, wie fies das Opfer vergewaltigt wurde, und die haben quasi einen gegenüber sitzen, dem sie gerade in die Mangel nehmen und ihm erklären, wie übel seine Ex-Freundin vergewaltigt wurde und was, wie furchtbar das alles für sie gewesen ist. Und dann sehen wir eine Großaufnahme von ihr und sie grinst grenzdebil. Da gibt es überhaupt keinen Grund für in diesem Moment. Und du sitzt da völlig und denkst dir, das ist wie ein Schlag in die Fresse. Also, warum grinst sie so doof? Der hätte ich am liebsten eine Backpfeife hauen wollen. Nee, das ist sie auch nicht. Das glaube ich nämlich nicht, ja. Das hat mich aufgeregt. Wie gesagt, die Kameraarbeit hat mich aufgeregt und dieses Method-Ermitteln,
Aline Titzel.
Und vor allen Dingen die Schlussfolgerungen, die sie dann daraus ziehen. Also so, man kann nicht mit der rechten Schläfe auf den Poller fallen und dann noch ins Wasser. Es geht von der Annahme aus, dass das auf den Poller fallen das Ende der Bewegung ist. Also ich falle auf den Poller, stoße mir den Kopf und dann bleibe ich genau da liegen, so wie ich mir den Poller gestoßen habe. Wenn ich mir den auf der rechten Seite stoße, dann lege ich danach auf meiner rechten Körperseite und demzufolge bin ich von der anderen Seite gefallen. Ja. Die pure Theorie, dass ich mir im Fallen mit Schwung den Kopf anschlagen und danach könnte sich der Körper noch weiter bewegen, weil er immer noch Schwung hat und vielleicht über den Poller drüber oder noch abrollen und dann ins Wasser fallen. Also das ist einfach, weißt du, da wird der Zuschauer einfach für dämlich verkauft an der Stelle mit den simpelsten, also das, man muss ihn an der Stelle ja nicht für dämlich verkaufen. Es kostet keine Spezialeffekte, nichts, es kostet einfach nur 2 Minuten mehr überlegen, während ich mein schwachsinniges Drehbuch schreibe. Und wie gesagt, dieses Grinsen, diese Kameraarbeit, dieser möchte gern Dr. House, nee, irgendwie, das war einfach konfuser Blödsinn, dieses Ding. Ich werde den nächsten auch gucken und dann können sie gucken, ob sie mich wieder eingefangen kriegen, weil die Idee mit dem übergreifenden Handlungsbogen und auch ein Ermittlerteam aus 4 Leuten, ist ja Berufskrankheit, Entwicklerteam, aus 4 Leuten und vor allen Dingen dieses junge Ding, also so ein junges Pärchen, die dann tatsächlich auch ein Pärchen sind. Und,
das ist auch so gut, wie das rauskommt. Ach, da habe ich mich kaputt gelacht.
Ja. Auch vor allen Dingen schön, wie sie ihn am Eingang vor dem Club stehen lässt. Das, da musste ich lachen. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Das war eine sehr arschige Nummer, aber irgendwie cool.
Und wie er dann reingekommen ist. So.
Ja. Nee, so Gesamtkonzept muss ich sagen, war ich gestern doch eher ein bisschen verärgert und bin dann hier nach Hause gekommen und habe die PlayStation angemacht und habe mit ein paar Kumpels noch ein bisschen GTA 5 online gespielt. Warum habe ich Tatort nicht zu Hause geguckt? Das ist eigentlich der größere Aufreger. Mein HD-Receiver ist abgeraucht. Das verdammte Drecksding.
Warum das?
Weiß ich nicht. Und weißt du wann? Mitten im Deutschlandspiel. 37. Minute. Steht's 1-1.
Welches Deutschlandspiel?
Deutschland-Italien? Hast du nicht geguckt? Am Freitag?
Ach so, ja, so ein bisschen nebenher, aber doch Freundschaftsspiel geht um nichts.
Nee, das war Italien, das ist kein Freundschaftsspiel. Jetzt bleib mal auf dem Teppich.
Also, wenn Kedira sagt, es war kein Freundschaftsspiel, okay, aber sonst war es ein Freundschaftsspiel.
Mm-mm. Die Italiener haben das nicht als Freundschaftsspiel gesehen und ich auch nicht. Ja, und in der, jedenfalls kurz vor der Halbzeitpause.
Ich habe Negronis dazu getrunken. So.
Ich habe Bier getrunken, wie sich das gehört, wenn man Fußball guckt.
Nee, gegen Italien musst du Negronis trinken. Oder Bellini geht noch, aber sonst.
Ich trinke immer Bier, wenn ich Fußball gucke. Immer. ja, was macht dieser verdammte HD-Receiver? Er zeigt eine Meldung an, wo drauf steht, also da kommt so ein blaues Fenster unten rechts und da stand dann, dass er ein Festplatten irgendwas, Festdefekt oder so, ich konnte es nicht so schnell lesen, festgestellt hat und dass er jetzt neu gestartet werden muss. Und noch bevor ich die Meldung richtig zu Ende lesen konnte, macht er das dann auch schon von alleine. Und dann bootet er halt neu. Okay. Und dann denke ich mir so, was ist das für eine Scheiße? Dann habe ich den ZDF-Livestream angemacht, um irgendwie noch weiter gucken zu können. Währenddessen bootete dieser Receiver neu. Und dann kommt er hoch und am Schluss steht dann im Display wieder nur Please Reboot. Und im Fernseher steht, dass ein Fehler aufgetreten sei und es tut ihnen auch sehr leid, dass dieser Fehler aufgetreten ist und die Unannehmlichkeiten bitten sie zu entschuldigen und dies sollte nicht vorkommen.
Da denke ich mir auch, so würdest du es auch reinprogrammieren, oder?
Ja, aber wenn ihr so eine Meldung schon so reinprogrammiert mit so einem schicken Farbverlauf im Hintergrund und so weiter, dann ahnt ihr doch, dass das dauernd passiert und dann ist euch das doch im Testen 6-mal zu oft passiert, als dass ihr gedacht hättet, so ein Bluescreen mit so ein bisschen englischem Geblubber und so einer Kernel-Meldung hätte auch gereicht. Ne? Wenn man da so eine schöne fancy Meldung davor macht, dann ahnt man doch schon was, oder? Das kann doch nicht sein.
Das weiß ich bei unseren Entwicklern auch. Immer wenn es eine Fehlermeldung gibt, also sie zeigen immer so ein gecrashtes Auto an, was echt gemein ist, weil wir halt mit Fahrzeugen arbeiten. Also wenn unser Fuhrparkverwaltungssystem abschmiert, dann zeigt es immer so ein gecrashtes Auto, so Rauch.
Das ist Entwicklerhumor. Also, ich habe heute im Quellcode
so ein Foto und dann steht, und dann, wenn drüber eine Fehlermeldung steht, also irgendwie Fahrzeug konnte nicht geladen werden oder sowas, dann so, okay, das kennt er. Und wenn irgendwie Java dot irgendwas, irgendwas Punkt add so und so, also, ah ja, den kennt er noch nicht. Oder immer gern Nullpointer dann. So. Ja, das
ja komm, Null Reference Exceptions müssen einfach mal sein. Die kommen ja immer. Nee, ich habe heute
der
auch.
Sagt da irgendwas mit Null. Ja, ja, passt schon.
Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Ja, aber weißt du, wenn ich das.
Ach, egal. Ich kenne die, ich baue die jeden Tag selber, die Dinger.
Ja, du musst aber nicht den Anwendern erklären.
Nee, ich fange sie dann schon häufig noch ab, bevor ich das dem Anwender gebe.
Mhm. Genau.
Häufig. Jedenfalls die. Das Gerät war dann auch nicht mehr zu retten. Ich habe dann auch so ein bisschen gegoogelt und man kann dann noch so Factory Defaults zurücksetzen und Festplatte formatieren, womit dann alle meine Aufnahmen in die Binsen waren. Wenn jetzt hat irgendeiner.
Hast du was Wichtiges aufgenommen?
Die Mondverschwörung hatte ich da drauf. Verdammt, was? Scheiße. Die Mondverschwörung.
Was ist das denn?
Ein Dokumentarfilm auf Arte. Kam der neulich? Kann man auch auf DVD kaufen. Ja. Von einem deutschen Dokumentarfilmer, der hat auch mal bei Holgi ein Interview gegeben in Vrindt, Folge Nummer.
Ach, die? Ja, die habe ich, glaube ich, nicht gehört.
Wo sie sich über diesen Film unterhalten und das ist halt so ein, ich würde mal sagen, es fällt in die Kategorie Mockumentary. Ist so ein Mann drin, der behauptet, dass er Journalist für einen amerikanischen Fernsehsender sei und untersucht, was es auf sich hat mit den Deutschen und dem Mond, was die Deutschen mit dem Mond vorhaben. Und er kommt dann nach Deutschland und zieht in ein sehr spärlich möbliertes Hotelzimmer und fängt dann an, so Leute zu interviewen, die irgendwas mit Mond machen. Und am Anfang fängt das sehr harmlos an. Also es beginnt eigentlich in Amerika, wo er einen interviewt, der irgendwie der Meinung ist, dass ihm der Mond gehört und dass er deshalb diese Mondgrundstücke verkauft, was man immer mal wieder so liest, dass es so ja. Manchmal schenken Leute für 50 Euro 5 Quadratmeter Mond an irgendwen zum Geburtstag, so als Gag. Aber der Typ glaubt halt völlig ernsthaft, dass ihm der Mond gehört, nach irgendeinem Reichsstatut von irgendwas. Und verkauft halt den Mond und macht damit richtig Geld. Und dann geht's weiter nach Deutschland, wo dann irgendeinen anderen Typen trifft, der Meinung ist, dass ihm von, weil er der 67. Nachfahre von dem Cousin vom Schwibschwager von Karl dem Großen ist oder so, keine Ahnung, Kaiser ja. Friedrich Franz den 68. Und der hätte irgendwann mal seiner Cousine den Mond zum Geburtstag geschenkt. Und weil der war ja damals der Kaiser, also konnte er das machen und deshalb, weil er da der Nachfahre ist, gehört ihm eigentlich der Mond. Und das sind so die einigermaßen harmlosen und spinnerten Anfänge dieses Films. Und was dann passiert im Laufe des Films, ist eben, dass der so Esoterik-Spinner besucht, die halt irgendwie, was weiß ich, da ist dann Mondgymnastik nach Mondphasen beeinflusste Energiesteine, die irgendwie dein Leben verbessern. Und das wird dann im Laufe des Films, für diese Esoterik-Spinner, das wird dann immer abgefahrener und abgedrehter. Und irgendwann am Ende sind es dann irgendwie, weiß ich nicht, Reichsflugscheiben, Mondnazis etc. Ich bin gegen Ende, als ich ihn geguckt habe, war es spät nachts, gegen Ende eingepennt und ich hätte ihn nochmal gucken wollen, weil ich glaube, das Ende habe ich nicht mehr ganz erlebt und das zweite Hälfte des Films ist so dämmerig in meinem Kopf, weshalb es mich eigentlich sehr ärgert, dass die Aufnahme flöten gegangen ist. Ich glaube, ich muss mir den jetzt doch nochmal auf DVD bestellen. Es ist schon sehr unterhaltsam, was er da für Spinner trifft. Und der versucht die halt nicht irgendwie zu demontieren oder so, sondern der tut immer so, als ob, ja, dann natürlich, das ist so. Und hält ihnen das Mikro hin und lässt sie reden und ich will nicht sagen, dass er sie bestätigt, das versucht er eigentlich auch immer zu vermeiden, aber er wiederholt dann im Zweifel nochmal, was sie gesagt haben, damit sie sich so fühlen, ernst genommen fühlen und dann halt ihren kompletten Quatsch in dieses Mikro reden und die Kamera mit einer Inbrunst und Überzeugung die halt völlig entlarvend dann auch ist, ohne dass er groß was machen muss. Weil er ist ja dieser amerikanische Typ, der irgendwie einen Film macht über den Mond. Und deshalb öffnen die ihm alle sein Herz, oder ihr Herz und schütten diesen ganzen ESO-Quatsch, kübeln die über ihn drüber. Und das ist halt auch so das Konzept von dem Film. Du musst die Leute gar nicht groß entlarven, das machen die selbst. Du musst nur eine Kamera draufhalten.
Ja, klar. Das ist aber nicht so neu.
Ja, aber es ist schön anzusehen.
Ja, das stimmt.
Ja, na jedenfalls, der Receiver ist nicht zu retten. Ich glaube, ich muss ihn jetzt mal hier bei Unity Media mal auf den Tresen knallen und sagen, ist kaputt, du machst du gar nichts.
Alter.
Ja.
Ja.
So viel zu meinem Receiver. Deshalb muss ich Tatort jetzt auswärts gucken.
Ja, das ist natürlich schade.
Ja, und jetzt ist ja demnächst nochmal Fußball, muss ich auch auswärts gucken. Oder? Ist doch jetzt
gegen England, oder?
Spielen wir nochmal gegen England, ne? Ist es nicht schon morgen? Also wenn diese Folge hier rauskommt, heute Abend quasi?
Ich weiß nicht.
Ich auch nicht. Wie auch immer. Muss ich woanders gucken. Haben wir noch was auf der Liste? Ich habe völlig den Überblick verloren.
Du hast so ein bisschen die Übersicht verloren.
Ja, habe ich die Übersicht verloren.
Ja. So. Wir haben mal wieder mitgemacht, wie letztes Jahr auch schon. Oder wir machen mit beim Pottwichteln.
Ach, machen wir?
Ja. Ja, machen wir mit.
Erzähl.
Ja. Ja, wir haben, also Pottwichteln ist, das haben wir ja habt ihr letztes Jahr und wir natürlich auch, eine Folge gehört von der lieben Steffi von dem Vorgedacht-Podcast, die sie für uns aufgenommen hat.
Den ich danach dann auch abonniert habe, den kannte ich ja vorher gar nicht.
Ja, ich auch.
Und ich habe ihn noch immer noch in meinem Feedreader.
Ja, ich
Vorgedacht.
Auch.
Vorgedacht, kann man empfehlen. Geht zum Psychologie. Falls Steffi uns noch hört, was ich irgendwie...
Quatsch! Philosophie.
Philosophie. Habe ich Psychologie gesagt?
Ja.
Ich meinte Philosophie. Falls Steffi uns noch hört, möchte ich kurz ein Wort an Steffi richten. Steffi, hör auf, dich immer zu entschuldigen. Es ist dein verdammter Podcast. Du kannst damit machen, was du willst.
Und das hast du
musst
schon
dich nicht immer am Anfang jeder Folge dafür entschuldigen, dass du dir die Freiheit genommen hast, in deinem eigenen Podcast mal ein anderes Thema zu behandeln. Das ist das Einzige, was mich daran aufregt. Dieses permanente Rumentschuldigung. Das ist total grausam. Das ist ihr Ding. Mach einfach, was du willst. Das ist deine Sendung.
So wie wir das ja auch immer machen.
Ja.
Und es tut uns nicht leid. Oder tut's dir leid?
Nicht die Bohne. Sieht so aus? Nee.
Nö. Nö, wir machen's ja auch, weil es uns Spaß macht.
Richtig. Ja, Pottwichteln. Also dieses Jahr wird es dann, glaube ich, diesmal von der Pottunion veranstaltet und nicht von Tobi Bayer. Aber der ist da, glaube ich, auch dabei bei der Pottunion. Ich blick da nicht durch. Und diesmal hast du die ganze Orga übernommen. Das heißt, du hast uns da angemeldet und...
Das war ja nicht so schwer.
Was ist da jetzt rausgekommen? Wir dürfen nichts sagen, ne? So ist das.
Ja, genau. Man füllt so einen Google-Doc aus und dann kriegt man was zugeschickt. Ich habe halt so die Musik von uns noch ein bisschen vorbereitet. Also diese Abspannmusik. Und wir haben da jetzt einen anderen Podcast zugelost gekriegt, den wir bewichteln dürfen. Den habe ich euch ja auch schon mitgeteilt.
Ja, aber du darfst ihn jetzt nicht sagen.
Ich sage ihn nicht, aber wir haben schon alle angefangen, ihn zu hören. Du auch?
Nee, also ich habe ihn runtergeladen, aber noch nicht angefangen zu hören.
Okay, ja, ich habe ihn schon angefangen zu hören.
Ja, und jetzt sind wir alle erstmal ratlos.
Das ist, ja, das ging uns ja letztes Jahr aber auch so.
Das stimmt.
Da haben wir den lieben, ich habe seinen Namen vergessen.
Das ist sehr peinlich, aber ich schließe mich dir an.
Buchoase.
Buchoase, das der Podcast hieß.
Gesprochene Geräusche.
So hieß es, richtig.
Genau. Ja, da haben wir eine kleine Gemeinheit letztes Jahr mit ihm gemacht. Das tut uns auch immer noch ein bisschen, tut uns eigentlich auch nicht leid.
Ja, die Gemeinheit war eigentlich am Ende der Sendung, ja.
Genau, ja, wir haben ihm eine schöne Sendung gemacht.
Wir haben uns Mühe gegeben. Wir haben
und der Martin Konzept hat geglänzt. Gemacht. Wir waren alle erstaunt über den Martin.
Ja, das stimmt. Jedenfalls, diesmal müssen wir wieder wichteln und wir werden auch bewichtelt. Das heißt also, auch unsere Hörer können sich freuen. Wann kommt die gewichtelte Folge raus? Steht das schon
am
fest?
Am 24.12.
Ach, ist ein Weihnachtsgeschenk. Das ist ja hübsch. Also am
24.12. Ja, aber das wird anstrengend, weil wir am 24.12. Auch eine normale Folge haben. Weil es ein Dienstag ist.
Ah.
Ja.
Machen wir da nicht dann irgendwie so quasi als Ersatz dafür oder so? Das müssen wir jetzt auch nicht hier besprechen.
Keine Ahnung. Ja.
Wichteln.
Pottwichteln.
Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht reingehört. Ich habe noch keine so richtige Ahnung, was uns erwartet. Ich habe nur gehört oder gelesen, was ihr euch da so per E-Mail schon an Vorab-Analysen hin und her geschickt habt und habe gedacht, ach je, jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Mhm. Ich muss ja jetzt erstmal reinhören. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet.
Ja.
Hast du den Filmquiz gesehen, den ich auf Facebook-Seite verlinkt? Hast du alle rausgekriegt?
Ich hatte nicht so viel Zeit. Ich habe es nämlich auf der Arbeit entdeckt und das ist immer schlecht, wenn man Facebook zu lange offen hat.
Ah, das ist ja ärgerlich. Ja. Also ich habe mal so eine kleine Liste angelegt und habe angefangen, die Dinger zu lösen. Ich habe für die allermeisten habe ich was, aber bin mir natürlich nicht sicher, ob die so stimmen. Aber auf der Facebook-Seite von Sneakpot, also facebook.com/sneakpot, habe ich verlinkt, habe ich beim Süddeutschen Magazin gefunden. Aber die haben das auch nur weiterverlinkt von irgendwo anders. Mhm. Und es heißt sozusagen Filmquiz The Emoji Edition mit diesen typischen Emojis, die jeder in seinem Smartphone drin hat. Sind da 50 Filme verrätselt durch einfach eine Kombination von so 1 bis 5, 6 Emojis und das stellt dann immer irgendeinen Filmtitel dar und manche sind super einfach und manche starrst du an und denkst dir, hä? Was? Vielleicht, man fragt sich dann immer, komme ich nicht drauf oder kenne ich den Film nicht? Und manche sind, also ich kann ja mal einen sagen hier, das ist zum Beispiel das Alien, ein Telefonhörer, eine Satellitenschüssel, ein Kopf von einem Jungen, ein Fahrrad und ein Mond.
Ach, das ist leicht.
Das ist E.T. Leicht. Das ist E.T. So, ja. Damit habt ihr jetzt die 27 schon raus. Und da sind halt aber auch welche, die sind eben deutlich kürzer oder deutlich nicht eindeutiger. Wurde dann irgendwie so, was weiß ich.
Keine Ahnung. Ich habe irgendeins gesehen mit einem Schiff, da dachte ich, das könnte Titanic sein, kann aber auch das Boot sein. Naja.
Jo. Aber es ist ein Kreuzfahrtschiff und kein U-Boot, insofern. Dürfte Titan stimmen.
Ja, aber dann wäre doch ein Eisberg noch irgendwie oder Schnee oder so.
Naja. Ein Typ mit einem Turban, ein Ruderboot und ein Tiger. Das ist einfach.
Ja, das ist auch leicht.
Ja. Naja, schaut es euch an. Das ist jedenfalls, ich fand das sehr unterhaltsam und es hat auch schon, haben auch schon einige Leute geliked. Also, das ist nicht völlig auf.
Das ist aber nicht gestoßen. Im normalen RSS-Feed gelandet, sondern nur auf der Facebook-Seite.
Das habe ich nur auf der Facebook-Seite weiter verlinkt, ja.
Okay.
Gut.
Ich muss noch einen Podcast empfehlen. Also nicht Podcast, sondern.
Du wolltest meinen Geburtstag empfehlen.
Den auch immer. Es dauert noch, also wenn ihr die Folge nicht sofort hört, sondern einen Tag später, dann dauert es auch nur noch einen Tag, bis der Bob Geburtstag hat. Mhm. Ja. Also solltet ihr am Mittwoch hören und in Frankfurt sein, dann könnt ihr vielleicht Bob anrufen und mit ihm zusammen in die Sneak gehen und danach noch ein Bier mit ihm trinken.
Hä?
Bis er Geburtstag hat.
So lange soll ich wach bleiben?
Ich
schlaf doch immer schon um 10.
Du bist so jung.
Ich? Ja. Nach dem Geburtstag nicht mehr.
Ja, gut, aber bis dahin.
Da bin ich ja. Ich werde ja fast 40, werde ich ja.
Das Leben ist vorbei.
Ja, unbedingt. Hälfte ist rum.
Das ist echt schon ein bisschen krass, oder?
Jetzt lass uns nicht schwermütig werden. Du wolltest was über Alkohol erzählen. Das hält jung.
Ja.
Das konserviert.
Auch von innen? Ich glaube nicht.
Ach, ich war am Wochenende auf einer Party und habe wieder Leute damit verarscht, aus welchem Jahrzehnt ich komme. Die wollten es wieder alle nicht glauben. Solange das funktioniert, ist noch nicht alles verloren.
Dann geht immer noch, ja. Wir haben im befreundeten Podcast ja mal ausgiebig über Cocktail-Podcasts und Videopodcasts und sowas gesprochen. Von Small Screen Network gibt es ja den Podcast mit Robert Hess, von dem wir, glaube ich, alle viel gelernt haben und auch den Podcast mit Jamie Boudreau, wo jetzt gerade fantastische neue Folgen erscheinen.
Aber da gibt es keine RSS-Feeds mehr für, oder?
Die funktionieren nicht richtig. Nee, da lädt es nicht runter. Aber du kannst ja auf YouTube abonnieren und dann holst du die YouTube-App fürs iPad und dann geht das. Also kann man es halt nicht offline gucken, aber...
Ja, ich gucke YouTube immer auf dem Apple TV, ist besser.
Oder so, ja.
Ja.
Und dann findest du es ja auch ganz schnell, wenn du es eher abonniert hast.
Ja, stimmt. Ja, wenn man nicht so viel abonniert hat wie ich, ja, dann vielleicht schon.
Hast du so viele?
Ja, die Liste ist voll, ist furchtbar.
Echt? Oh, ich habe nur so 10 Sachen oder so. Small Screen Network ist dabei. Und Miniatur Wunderland. Da habe ich, glaube ich, jetzt alle 40 Folgen von Gerrits Tagebuch geguckt. An einem Wochenende.
Das heißt, ist das diese Modelleisenbahn aus Hamburg?
Ja, das ist total super.
Oh Scheiße, du vernichtest schon wieder meine Zeit. Jetzt muss ich das wieder gucken. Das ist ja, ja grausam. Das ist
wirklich gut. Der erzählt, wie sie neue Flugzeuge haben und wie das Flugzeug gecrashed ist und dann spielt er so Aufnahmen aus der Überwachungskamera ein, wie irgendwas nicht gelingt und dann batsch, das Flugzeug einfach so zwischen zwei Platten zerpresst. Plump weg. Ups. Das ist schon... gut, aber auch alle schöne Sachen, wie die Concorde das erste Mal startet und so. Ist gut. Ja. Jetzt haben sie Äpfel und Mief eröffnet. Aber ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen. Und zwar nämlich von Small Screen Network gibt es auch eine Sendung von Jeffrey Morgenthaler, der, ich weiß nicht, ob er noch eine Bar hat, aber er hatte eine lange Zeit eine Bar in Portland, Oregon.
Das ist am Ende der Welt.
Tja, das ist, wenn du von San Francisco nach Seattle fährst. 3 Stunden, bevor du am Ziel bist. Ich bin nämlich einmal im Bus von Seattle nach San Francisco gefahren. Nach 3 Stunden kommt nach Portland. Ja, das sollte man nicht machen. Also, es war sogar damals teurer als der Flug, aber irgendwie hatten wir vorher die Schnapsidee, wir können ja mal 20 Stunden mit dem Bus von Seattle nach San Francisco fahren. Jedenfalls gibt es...
Einmal 20 Stunden mit dem Bus durch Europa gefahren und mal nie wieder.
Das ist so fürchterlich. Und diese amerikanischen Busse sind ja noch schlimmer. Aber am Schluss hatten wir den Bus ganz für uns alleine, haben lange mit dem Busfahrer geplaudert und haben ihm was von unseren Gummibärchen abgegeben aus Deutschland, die wir mit hatten. Und er hat dann gemeint, so, ja, wollt ihr auch mal fahren? So, nee, lieber nicht, das gibt zu sehr Ärger. Och, wieso denn? Nee, lass mal gut sein.
Ja, wollt ihr euch den Bus fahren lassen?
Ja.
Wie cool ist das denn?
Ja, ja. Aber der war so ein bisschen, auch ein bisschen, sehr nett, aber ein bisschen gruselig. Ja, jedenfalls, Jeffrey Morgenthaler, The Morgenthaler Method. Und da hat er erklärt, wie ein Radler geht oder sein Verständnis von einem Radler. Das nennt sich da Bier Panaché. Also er hat es in Frankreich zum ersten Mal getrunken. Und dann eben so, die Idee davon ist eben nicht, dass du dieses Bier süß machst, sondern dass du die Limo crisp machst. Und wie er das erklärt, das ist so wunderbar. Und dann mixt er das noch so schnell, eine selbstgemachte Limo zusammenzimmern, ein Bierchen draufkippen. Und so, ah ja, jetzt, ich hab dann. Und es ist so wunderbar. Unbedingt anschauen. Und der ist sehr lustig. Insbesondere sollte man ihn anschauen, weil nämlich Jamie Bujo in einer anderen Folge kräftig darüber lästert, über The Morgenthaler Method. Als er nämlich den Hooker-Cocktail vorstellt, der eben nicht nach den Hookers, also den Nutten, ist, benannt ist, sondern nach John Hooker, einem, weiß ich nicht, irgendwie Typi.
Das ist trotzdem eine lustige Idee, den Hooker-Cocktail zu nennen.
Ja, aber, also wenn wir jetzt die Morgenthaler Method wären, dann wäre es der Hooker-Cocktail nach den Hookers, aber wir sind ja hier bei Raising the Bar, deswegen ist es ganz anders. Das ist so lustig.
So.
Ja. Unbedingt schauen. Also,
müssen wir jetzt also von den Amis das Bier erklären lassen, aber das ist ja jetzt mit dem...
Nein, nicht das Bier, sondern
den Radler, schon klar.
Das Radler, genau. Ja, und eben nicht von den Amis, sondern von jemandem, der sich halt mit Cocktailgeschmack, also Cocktails und Geschmack und Schmecken und sowas auskennt und da sehr viel überlegt und eine gute Vorstellung hat und das auch sehr gut erklären kann. Von daher nicht schauen, um sich Bier zu erklären zu lassen, weil.
Von daher geht das in Ordnung. Es ist ja ohnehin so, dass durch diese Craft Beer Revolution das Brauen von vergessenen Rezepten und so tatsächlich aus Amerika nach Deutschland zurückgekommen ist. Mhm. Insofern, so abwegig ist das gar nicht, dass wir das richtige, gute Bier machen, jetzt tatsächlich auch in Deutschland wieder von den Amis erstmal so hingepiekst werden müssen, dass wir damit wieder anfangen. Aber das ist ein anderer Podcast.
Genau, das Reinheitsgebot ist eben nicht unbedingt immer alles.
Es geht ja nicht nur ums Reinheitsgebot, es geht auch darum, dass man irgendwie nicht alles immer nach großindustriellem Maßstab machen muss und alle Biere gleich schmecken müssen.
Ja, genau. Dann gibt es halt vielleicht nur ein paar tausend Leute, die dieses spezielle Bier mögen, aber es reicht ja manchmal, wenn man das nur so im Keller macht.
Richtig. Mein Chef
braucht Bier. Echt?
Ja. Ich überlege auch schon immer, ob ich mich doch noch von ihm anstecken lasse. Er quatscht mich ja immer andauernd voll. Ob ich nicht mal dies oder das oder ob ich das mal probiert habe und ob ich da nicht mal mitbestellen will und so.
Ja, das ist echt cool. Also hätte ich auch mal groß Lust drauf.
Also,
ich habe, als ich vor 2 Jahren in den USA bei Mr. Martini von Behind the Bar Show war, eines von deren selbstgebrauten Bieren probiert. Mhm. Das war auch gut. Also die haben das auch selber gemacht.
Ja, ich habe von den Bieren meines Chefs auch schon immer mal wieder eins probieren dürfen. Und die ersten Exemplare, da war dann halt noch, da haben sie mit der Kohlensäure noch so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Das ist ja wohl auch so ein bisschen der tricky Part, dass am Ende genügend Kohlensäure drin ist und nicht so viel, dass sie die Flasche explodiert, aber auch nicht so wenig, dass es am Ende wie eingeschlafene Füße schmeckt. Und
oder beim Aufmachen sofort erstmal schäumt.
Genau.
Wie so eine Champagnerflasche.
Und mittlerweile haben sie das ganz gut im Griff und so langsam sind die Dinger echt sehr, sehr trinkbar.
Okay, was für Sorten macht der? Also?
Ach, die haben jetzt im Oktober haben sie ein Festbier gemacht und dann so ein Märzen. Und ja, also experimentieren sich da so durch. Jetzt wollten sie, glaube ich, einen Premium-Pilz machen irgendwie. Keine Ahnung, habe ich ein bisschen den Überblick verloren, aber waren immer mal unterschiedliche Ideen, was man so machen kann. Also mit Pilz haben sie angefangen, obwohl das eigentlich irgendwie nicht empfohlen ist. Ich glaube, man soll nicht mit Pilz anfangen, weil das zu schwer ist.
Ja, das ist wohl ziemlich kompliziert, ja.
Ja. Aber ja, vielleicht war das auch ein Grund, warum es am Anfang nicht so ganz so geil geworden ist. Aber sie haben sich nicht unterkriegen lassen und mittlerweile funktioniert es halt ganz gut.
Ja, man muss halt irgendwie sehr aufpassen, dass man da keinen Dreck reinkriegt oder
Ja, so ein staubiger Kohlenkeller ist, glaube ich, nicht das Richtige.
Ja,
meinst du jetzt? Ja, so Verunreinigungen mikrobiologischer Art, ne? Oder? Was meinst du?
Ja, genau, dass du da irgendwie so eine schöne Schimmelkultur da drauf züchtest und dann ist halt scheiße.
Ja, ja, du willst schon eher nur deine Hefen züchten.
Genau. Ja, da muss man halt, obwohl, schmeißt man so Hefen rein, gell? Keine Flughäfen.
Also ja, keine spontan vergorene Biere, das ist wohl, also das geht wohl auch, aber das ist wohl irgendwie richtig anstrengend.
Ja.
Und da hast du wahrscheinlich schneller irgendwas anderes gezüchtet, als das, was du eigentlich wolltest.
Ja, genau, man weiß halt dann nicht eben, in welche Richtung es geht und wenn du halt eine Hefe reinhaust, du weißt, okay.
Ich glaube, Spontanvergärung ist tatsächlich bei Wein weiter verbreitet als bei Bier.
Habe ich eigentlich erzählt, wie ich dieses Jahr Wein gelesen habe?
Nee, hast du nicht. Nee. Passt das noch in diese Sendung?
Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie lange die Sendung läuft.
Moment.
Heute, Hörer, habt ihr noch Lust? Kurze Weinlese? Ist ja auch nicht so. Freunde von mir haben ein Weinberg, also nee, 4, 5, 6 Weinberge im Rheingau. Mhm. Also kurz hinter Mainz. Und machen da jedes Jahr so 1, 2, 3 Events raus, wo sie halt ein paar Freunde einladen und dann läuft man durch den Weinberg und erntet. Das ist schon richtig Arbeit. Wir waren so platt danach. Und dann isst man halt was und dann erntet man noch ein bisschen weiter und ja. Und wir haben Chardonnay geerntet und diese Weintrauben, also die für Wein, die sind ja nicht so hübsch wie die Weintrauben, die man im Supermarkt kaufen kann. Aber die schmecken so gut.
Das habe ich auch schon gehört, dass die so ganz anders schmecken.
Und diese Chardonnay-Trauben, die schmecken halt wirklich wie Chardonnay. Ein bisschen süßer natürlich, weil da noch ordentlich Zucker drin ist. Boah, die waren so lecker.
Sollen die nicht essen? Die sollen zu Wein werden.
Ja, mein Gott, wenn du da 200 Trauben essen würdest, 200 Trauben, da ist die ja schon einigermaßen schlecht, dann ist es halt trotzdem so, als wenn du an einem mal nichts geerntet hast. So viel übersieht man bei 5 Bäumen.
Ja, das stimmt.
Bäume? Also nicht Bäume, wie heißen die denn? Reben.
Ich hätte Strauch gesagt, ja, Rebe. Stimmt. Rebe,
ja. Und also wir haben da ordentlich, also wir haben eine so eine Bahn geschafft in, ich glaube, 4 Stunden oder so. Oh, weil halt so viel, also letztes Jahr haben die irgendwie 2 Bahnen geschafft in der gleichen Zeit, aber die haben halt sehr, sehr viel Trauben. Also sehr viele, ja, es waren sehr viele Trauben an den Reben. Und deswegen kommst du halt überhaupt nicht rum. Wir haben so einen ganzen Wagen von diesem, also der hatte halt so einen kleinen Traktor mit so einem Anhänger und den haben wir halt komplett voll geerntet.
Krass. Alles. Hast du mal gefragt, wie viel Flaschen Wein jetzt aus dem, was ihr da geerntet habt, ungefähr werden können?
Ich glaube, 800.000 Liter. 800 oder 1.000 Liter.
Achso, wollte gerade sagen, 800.000 Liter. Okay.
Nein.
Aus dem bisschen, was ihr jetzt da in diesen 4 Stunden gemacht habt.
Ja, genau.
Aus dieser einen Bahn. Cool. Ja. Das ist schon richtig viel. Also ja. 1.000 Liter sind ja schon, weiß ich, 1.300 Flaschen oder sowas.
Ja, genau.
Nicht schlecht.
Ja, und die haben ja schöne neue Flaschen gemacht und so. Neue Etiketten. Also seine Frau, die ich vom Formationstanz her kenne, also da kenne ich. Die hat so Marketing studiert und die hat halt mal so richtig die Sachen jetzt auf Vordermann gebracht. Und ist echt gut. Und die Weine von denen sind echt toll.
Das ist, glaube ich, nicht die verkehrteste Taktik, weil ich glaube, der Deutsche kauft Wein nach Preis und Etikett.
Ja, aber also er verkauft halt einen Großteil einfach an so Großhändler, die dann irgendwie den Lidl-Wein daraus machen. Dann hat er halt einfach eine sichere Einnahme und dann verkorkt er nochmal ein paar hundert Flaschen und verkauft es halt so.
Ja.
Weil du kriegst halt als kleiner Wein, also der macht das als Hobby. Ja. Sechs Felder als Hobby.
Ja, das werden ja immer mehr, die das so machen.
Ja.
Naja.
Ja, na, leider waren wir alle zu spät irgendwie, dass man nicht noch auspressen und so weiter gucken konnte, aber ja, war trotzdem ein sehr spannender Tag. Man erzählt dann natürlich auch so ein bisschen, was dann mit Pressen und Schleudern und hier noch und da noch. Und dann siehst du auch die großen Pressen und die Tanks und die Fässer und ja, sehr spannend. Ja, die werden dann alle schön im Fass ausgebaut. Ist gut.
Sehr gut.
Und kann ich wirklich empfehlen. Also ich habe von er hat gemeint, so ja, ach, das machen ganz viele Weinbauern, dass man da hingehen kann und mal so ernten kann. Und du kriegst dann halt quasi auch, also bei denen ist dann halt so, kriegst du eine Flasche von deinem Wein. Dann, wenn der irgendwie in einem halben Jahr fertig ist, dann bringt, wenn man sich mal sieht, bringen sie dann so eine Flasche mit. So, ja, die hast du geerntet. Dein Wein. Das ist echt cool.
Ja, das ist schön. Sowas kann man haben.
Ja, das ist echt cool. Letztes Jahr haben die, da war ich leider nicht dabei, aber die Gruppe, mit der ich jetzt war, die haben da einen roten geerntet und oh, der war so toll. Mann, oh Mann, oh Mann.
Natürlich war der toll, weil den haben sie ja selber geerntet.
Der war auch, also. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen hier, wie heißt Federweißer in Rot? Roter Rauscher.
Boah, ich trinke weder Federweißer noch. Nee. Boah. Das war echt geht lecker. Gar nicht an mich ran.
Ja. Oder du musst mal vom Winzer Traubensaft.
Ja, das schon eher, aber.
Oh, das ist so gut.
Dieses halbvergorene, nee.
Das so angegoren, ist schön.
Nee. Das geht
das
gar
nicht. Das macht halt Dünnpfiff vom allerfeinsten. Aber du kannst ihn einfach auf die Heizung stellen, dann gärt er halt weiter. Dann hast du halt irgendwann Wein, musst noch ein bisschen filtrieren und dann kannst du ihn zu Hause in dein 1-Liter-Fass legen.
Nee, ich kaufe den.
Was du ja immer da hast.
Ja, habe ich immer da, aber kaufe ich fertig, lege ich in Flaschen, in den Keller, dann ist gut.
Ja, stimmt schon. Ja, das war die Weingeschichte. Jetzt haben wir über Wein und Bier und Schnaps und alles geredet.
Ja, es fasert ein bisschen aus gegen Ende. Die Themenliste ist jetzt auch erschöpft. Und ich bin
dein Geburtstag noch.
Ach, mein Geburtstag? Was damit? Habe ich Geburtstag?
Ja, wenn man nämlich die Folge erst 2 Tage nach Erscheinen hört, sollte man dem Bob schnell gratulieren, weil dann hat er Geburtstag. @RobKrüger auf der Twitter.
Auf der Twitter und ADN und Facebook und eigentlich fast überall.
PSN auch.
PSN. About me.
Facebook. PMS. Was?
Den Witz lasse ich da liegen. Den kicke ich jetzt nicht nochmal hoch. Ich muss jetzt hier so eine Abmoderation hinmachen, aber ich bin mittlerweile echt, glaube ich, zu müde. Ich muss jetzt noch schneiden, ich will gar nicht. Deshalb hören wir uns nächste Woche wieder. Jetzt kommen alle Audioboosts, die uns eingesandt wurden, zu unserem 6. Jubiläum. Los geht's. Fertig. War übersichtlich.
Hast du gerade auch gehört?
Ja, hast du.
Schade. Ich habe gar nichts gehört.
Ach. Naja. Dafür wurde uns auf Twitter gratuliert. Die Hörsuppe zum Beispiel hat uns überhaupt darauf hingewiesen, dass wir überhaupt Geburtstag haben.
Das hättest du sonst gar nicht gemerkt.
Du auch nicht, komm, du nicht so. Wir sollten uns das mal in den Kalender schreiben.
Wann haben wir Geburtstag?
Am 17. November.
Okay. Ich mach jetzt einen Wiederkennentermin. Ach nee, eigentlich ist mir das so blöd.
Naja. Wie auch immer.
17. November.
Ja, du kannst ja auf Sneakpot gehen und da auf die Folge 1. Kannst du gucken, wann die erschienen ist. So ist das mit dem Sneakpot und dem Geburtstag.
Ja, wir machen noch ein Jahr weiter, oder?
Ja, sicher doch. Ja. Klar machen wir das. Siehst ja, wir haben nicht mal einen Film gesehen und reden eine Stunde. Da können wir eben, wenn wir jetzt aufhören, dann haben wir ja plötzlich, was sich da anstaut an ungeredeten Wörtern. Also das wäre auch nicht gesund für uns. Wir müssen weitermachen.
Ja, ja.
Und wenn wir einen Film gesehen haben, ist ja noch viel schlimmer. Also dann muss ja erst recht raus.
Ja, das stimmt. Ja, das muss echt. Deswegen Mittwoch Sneak.
So ist es. Vielleicht kriegen wir diesmal auch wieder. Es war echt seltsam. Also ich bin da hingekommen. Das kann man ja vielleicht jetzt ganz am Schluss nochmal ganz kurz sagen. Die Claudia war auch.
Das steht als erstes auf der Liste. Wieso halten die eigentlich keine Karten für uns vor? Kann wohl nicht sein.
Die Claudia war schon vor mir da. Und der Marc war auch dabei und wollte mit in die Sneak. Und ich kam gerade so passend, aber das machen wir mittwochs ja eigentlich oft so, dass wir gerade so passend da reinschneiden. Genau. Und dann irgendwie so fünf Minuten vorher noch tolle Karten kaufen. Und ich kann dir nicht sagen, was diesen Mittwoch anders war. Irgendwas müssen die da geraucht haben. Jedenfalls, es war eine epische Schlange und ich komme da an und denke mir, Schlange, scheiße. Stell mich hinten an, hol mein Handy raus, versuche Claudia zu erreichen, um rauszukriegen, ob sie schon Karten geholt hat und ich mich gar nicht anstellen muss oder wo sie denn ist oder so. Und noch bevor ich das wählen kann, kommt sie an der Schlange vorbeigelaufen, sieht mich und meint, kannst nach Hause gehen. Ich so, wie, kannst nach Hause gehen? Ja, als wir waren gerade vorne und da gab's noch irgendwie drei Karten oder so und die waren alle völlig irgendwie erste Reihe links vorne, zweite Reihe hinten und irgendwie war
zweite
wohl...
Zweite Reihe hinten?
Ja, keine was Ahnung, es war die Reihe war quer irgendwie. Jedenfalls...
Die berühmte diagonale Reihe.
Genau.
Nee, Kinos.
Die unter der Decke hängt. Jedenfalls, es war wohl nichts Sinnvolles mehr zu haben oder es waren überhaupt nicht mehr genug Karten, so genau weiß ich es nicht mehr. Jedenfalls, Ende Banane. Gab keine Karten mehr.
Das ist ja schade.
Und ja, dann standen wir da relativ dumm rum wie Big 7 auf Gleis 8 und sind heimgegangen. Was sollst du auch machen? Es war eine kurze Überlegung, ob man jetzt noch irgendwie irgendein Alternativprogramm organisiert, aber wir haben uns dann für Heimgehen entschlossen. Tja. Aber ich wette, wenn man jetzt daraus die Konsequenz zieht, in Zukunft jedes Mal irgendwie eine Stunde vorher da zu sein, dann wird es wieder jedes Mal so sein wie alle letzten Wochen, wo einfach es nie ein Problem war, fünf Minuten vorher noch gute Karten zu kriegen.
Na, also stimmt.
Ich war in Ferien, war irgendwie, es war kein Feiertag, ich verstehe es nicht, keine Ahnung, was da los war. Aus irgendeinem Grund hatten plötzlich mittwochs Dutzende Leute die Idee, sie könnten mal einfach so sneaken gehen und uns die Karten wegkaufen.
Das ist nicht schön.
Frechheit.
Naja, aber nächste Woche sind wir wieder für euch fleißig in der Sneak und sprechen über den dann stattfindet. Wir haben früher immer noch getippt, was nächste Woche in der Sneak kommt. Machen wir auch schon lange nicht mehr.
Egon und der Riesenpfirsich Teil 9. Hieß er Egon? Nee, der hieß nicht Egon. Oder?
Ich weiß es nicht.
Charlie?
Charlie, genau.
Ich weiß echt nicht. Ich google mal gerade. Live googeln ist immer sehr beliebt. Vor allem
die Claudia, das machen wir jetzt nicht. Wir verabschieden uns und du kannst nächste Woche erzählen, wer den Riesenpfirsich gewonnen hat.
Also auf Englisch heißt es James und der Riesenpfirsich.
Vielleicht ist es dann noch James.
Ja, James und der Riesenpfirsich, siehst du?
Na dann.
Also,
ach, Charlie war der mit der Schokoladenfabrik, schon klar, ja.
Richtig. Ist übrigens auch drin in im Emoji-Quiz. Charlie in the Chocolate Factory.
Ja.
Tschüss.
Tschüss. Wir müssen jetzt einfach mittendrin Tschüss sagen, sonst wird das nichts.
Haben wir doch. So. Ja. Ich drück mal Stopp.